das Jahr 32 nach Christus. Stellt euch vor, den Ort Jerusalem. Stellt euch vor, Apostelgeschichte 2, den Bericht, mal aus der Sicht eines Augenzeugen, der das alles selbst mitgespürt und erlebt hat. Marianne wird uns jetzt einen Text lesen aus einem Buch, Die Feste des Herrn. Und dieses Pfingstfest, was die Juden ja auch gefeiert haben, nur in anderer Form, mal als einen Augenzeugenbericht aus der Sicht eines, der im Jahr 32 in Jerusalem lebte. Hört aufmerksam zu, es ist Gottes Wort, mal aus der Sicht eines Augenzeugen.
Ungefähr das Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Es war ein heißer Morgen Ende Mai, auf den Schawuot in jenem Jahr fiel. Die topasfarbene, feurige Sonne Judäas stand schon hoch über dem Horizont, war bereits mehrere Stunden auf ihrer täglichen Bahn unterwegs. Die dünne Decke tiefliegender Morgenwolken hatte sich unter ihren glühenden Strahlen bereits längst aufgelöst und hinterließ einen klaren blauen Himmel über Jerusalem. In der Stille des Vormittags waren vom Tempel her nur die Klänge des Morgengebets zu hören, welches soeben beendet wurde, und der Schall silberner Trompeten, das Dröhnen des gemeinsam gesprochenen Gebetes der Gläubigen, die Stimme des aus dem Buch Hesekiels und dem Buch Habakuks vorlesenden Mannes. Scharen jüdischer Gläubiger überfluteten die Tempelhöfe, da Schawuot ein Pilgerfest war. Es kamen auffallend viele Besucher aus anderen Ländern des Nahen Ostens, aus Nordafrika, aus Europa und Asien. Plötzlich war hoch oben das Getöse eines kräftigen Sturmes zu hören. Aber wie konnte denn das sein? Nirgends waren Wolken und kein einziger Windhauch war zu spüren. Es war auch nicht die entsprechende Jahreszeit für Stürme. Die Betenden waren verwirrt und suchten am wolkenlosen Himmel nach der Ursache für diese Unruhe. Langsam veränderte sich das Geräusch, als ob es sich gen Westen weiter bewegte. Mehrere hundert Menschen liefen vom äußeren Hof durch das Südwesttor an den Tempelwachen vorbei die hohe Treppe hinauf, die in die untere Stadt führte. Von diesem hochragenden Aussichtspunkt aus gewahrten sie das zeitweilig kurze Aufblitzen einer Säule wirbelnder Feuerfunken, die aus einem nahegelegenen Haus emporschlug. Die Leute hielten verdutzt inne und starrten unverwandt auf das Haus. Was mochten dieser Wind und dieses Feuer wohl bedeuten? Handelt es sich dabei um das, was sie gerade in der Lesung aus den Büchern Hesekiels und Habakuks gehört hatten? Könnte es sein, dass die Schechina-Herrlichkeit nach fast 600 Jahren soeben wieder nach Israel zurückkehrte? Die Menschenmenge drängte sich vorwärts, entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Binnen weniger Minuten erreichten sie das Haus und hämmerten an die Tür. Hätten sich nicht 12 Männer ihren Weg auf die Straße gebahnt, wäre die Tür mit aller Sicherheit bald in die Brüche gegangen. Die 12 begannen sofort, die aus der Menge auf sie einströmende Flut aufgeregter Fragen zu beantworten. Aber zur allergrößten Verwunderung der Zuhörer antworteten die 12 ihnen in den verschiedenen Muttersprachen der in der Menge Stehenden. Dies löste einen regelrechten Tumult aus. Diese 12 Männer waren ihrer Kleidung nach ganz offensichtlich Galiläer. Und wer hat schon jemals von einem gebildeten Galiläer gehört? Das Zentrum der Bildung war Jerusalem, nicht Kapernaum. Wie waren diese ungebildeten Galiläer wohl in der Lage, nicht nur in diesen Sprachen zu reden, sondern sie sogar mit den unterschiedlichsten Akzenten zu sprechen, als ob es ihre Muttersprache wäre? Viele drängten auf Antworten, während andere begannen, sich über sie lustig zu machen und sie der Trunkenheit zu bezichtigen. Die Kunde vom Wind und dem Feuer verbreitete sich im Nu unter der wimmelnden Menschenmenge, die nach dem Gottesdienst soeben den Tempel verließ. Die Straßen füllten sich rasch und jede Art von Verständigung wurde unmöglich. Einer der zwölf, ein Mann namens Petrus, anscheinend der Wortführer, rief der Menge zu, ihm auf den nahegelegenen Platz außerhalb des südlichen Eingangs zum Tempel zu folgen. Dies war unter den Rabbinern ein beliebter Ort, an dem sie ihre Studenten unterrichteten, bevor sie die Tempelanlagen betraten. Mit dem umgebenden Platz und den zum südlichen Tor führenden 200 Fuß breiten flachen Stufen war dieser Ort einer der besten im Tempelbezirk, um zu einer großen Menschenmenge zu sprechen. Die 12 Männer stellten sich auf den aus weißen Kalksteinen gefertigten Treppenabsatz. Hinter ihnen ragte diese prächtige, dreistufige, königliche Säulenhalle 120 Fuß empor. Als dann Petrus, die Menge um Ruhe bittend, seine Hand erhob, war ein Meer von Menschen auf dem unterhalb liegenden Platz versammelt. Die Ortsansässigen erkannten, dass diese Menge Nachfolger Jesus von Nazareth waren, der vor fast 2 Monaten am Passafest gekreuzigt worden war. Die Menschenmenge verstummte und schaute gebannt auf Petrus, als er zu sprechen begann. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, lasst mich euch dies erklären, hört mir aufmerksam zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst 9 Uhr. Nein, das ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Er hatte recht. Sie selber hatten die Zeichen, den Wind und das Feuer gesehen und diese 12 auf wundersame Weise ihren eigenen Muttersprachen die Heilige Schrift verkündigen hören. Dies war ganz gewiss Gottes Hand. Petrus fuhr fort und zitierte den hebräischen Propheten hinsichtlich des kommenden Tages des Zornes Gottes und warnte: Nur der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Diese Menge gottesfürchtiger Männer verharrte in Stille. Nur das entfernte Blöken von Schafen irgendwo im Tempel war zu hören. Die Atmosphäre schien mit Elektrizität geladen zu sein, mit einer Erwartung, ja regelrechtem Hunger der Menschen danach, dass Petrus seine Rede fortsetzt. Petrus ging allmählich zu Jesus von Nazareth über und zitierte die nächste Viertelstunde langsam, kraftvoll und mit schlichter Redegewandtheit die Prophezeiung König Davids und der Propheten Israels in Bezug auf den verheißenen Messias. Während er eine Prophezeiung nach der anderen aufzählt, wurde klar, dass die Schriften den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt des Messias voraussagten. Wie konnte man auch auf andere Weise glauben? Die Menge der orthodoxen Männer war sichtlich bewegt und begann nachzudenken. Die Worte des Petrus brannten in ihren Herzen. Einigen liefen Tränen über die Wangen hinunter. Einige begannen mit geballten Fäusten ihre Brust zu schlagen, als Zeichen ihrer Qual und Buße. Andere hielten es nicht mehr aus und schrien: Was sollen wir tun? Mit starker Stimme ermutigte Petrus sie: Tut Buße! Nach Süden auf den nahegelegenen Teich Schiloach weisend fuhr er fort: Dann werdet getauft im Namen Jesus, des Messias, denn eure Sünden sind vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, denn euch und euren Kindern gelten die Verheißungen. Den ganzen Vormittag lang waren auf dem Platz vereinzelte Gruppen zu sehen, die den 12 Männern Fragen stellten und mit ihnen diskutierten. Aber wirklich überwältigend war, jene Scharen von Menschen zu sehen, die zu den Taufbecken strömten. Insgesamt vertrauten sich ungefähr 3000 Männer an diesem Morgen dem Herrn an. Die hier dargestellte Geschichte basiert auf den Berichten von Augenzeugen und ist festgehalten in Apostelgeschichte 2. An diesem Schawottmorgen schloss Gott einen neuen Bund mit Israel, so wie er es vorhergesagt hatte. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Jeremia 31, Vers 31. An diesem Morgen goss er seinen Heiligen Geist aus, wie er es ebenfalls vorausgesagt hatte. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht. Jesaja 59, Vers 20 und 21.
So oder so ähnlich war es zu Pfingsten im Jahr 32. Wie es zu Pfingsten im Jahr 2015 in Bützow ist, erleben wir jetzt, in dieser Stunde. Ich lese uns den für heute angegebenen Predigttext aus Johannes 14, die Verse 23 bis 29, und ich bitte dazu aufzustehen. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Danke, Herr, für dein wunderbares Wort. Danke für das, was sich zu Pfingsten erfüllt hat in Jerusalem und von Jerusalem ausgehend in alle Welt. Du hast es versprochen, Herr, und genauso ist es gekommen. Bitte gib, dass es auch in unserem Herzen geschieht, so wie du es willst. Wir danken dir auch für diesen heutigen Tag und wir bitten dich, lieber Herr, sprich zu uns durch dein gutes Wort, durch deinen guten Geist und rühre uns an in unserem Herzen zur Umkehr und zur Buße für dich. Danke für diese Gemeinschaft. Segne uns dein Wort. Amen. Wir nehmen Platz. Es beginnt mit Jesus antwortete. Jesus antwortete auf die Frage des Judas, nicht des Ischariot, der war ja weg, sondern eines anderen Judas. Er stellte nämlich die Frage: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und Jesus gab eine Antwort, die anscheinend überhaupt nicht mit dieser Frage im Zusammenhang stand. Jesus tat das öfter. Er antwortete so, wie er die geistliche Notwendigkeit sah. Er sagt Glaubenswahrheiten, die wir wirklich benötigen, die über unseren Wissensdurst weit hinausgehen. Wahrheiten, die sehr oft viel höher sind als unsere Fragen. Jesus wusste, wenn die ganze Welt erreicht werden sollte, dass zunächst die Zeugen des Evangeliums ausgerüstet werden mussten. Dazu musste es aber mit den Jüngern recht stehen. Sie mussten ein von Christus ganz und gar erfülltes Leben haben. Und Jesus, unser Herr, gibt ihnen die allerhöchsten Verheißungen, die man nur haben kann. Nämlich, Vers 24, sie sollten Wohnung des Vaters und des Sohnes werden. Wie ist das möglich? Wir wissen, was Paulus in Römer 5, Vers 5 schreibt. Ich habe diesen Vers schon oft zitiert. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wir wissen andererseits, dass der erste Johannesbrief im 4. Kapitel, Vers 16 aussagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. In unserem Denken würden wir vielleicht sagen, Gott hat Liebe. Nein, Gott ist Liebe. Er besteht ganz und gar aus Liebe. Und Jesus sagt weiter hier im Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren. Die Liebe Gottes, Gottes Geist, ja Gott selbst würde die Jünger erfüllen und sie befähigen, das Wort Jesu zu bewahren und Zeugen zu sein von dem gewaltigen Versöhnungswerk Jesu Christi. Dieses gewaltige Werk, dieses Versöhnungswerk, konnte man mit menschlichen Möglichkeiten nicht verkündigen. Und deswegen brauchten die Jünger die ganz direkte göttliche Ausrüstung des Heiligen Geistes, damit sie überhaupt in diesen Stand versetzt werden können, die Wahrheit zu verkündigen. Wer waren denn die Jünger? Wir wissen aus dem Zusammenhang, nach diesen Versen, die ich hier lesen habe aus dem Johannesevangelium, dass da noch viel passieren sollte im Anschluss. Wir wissen von dem Verrat des Judas. Wir wissen von der Verleugnung des Petrus. Der Mann, der gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der hat dreimal hintereinander gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Wir wissen von der Angst, Furcht aller Jünger. Sie liefen alle weg. Kein einziger blieb bei Jesus. Alle hatten Angst. Wir wissen um dieses furchtbare Kreuzigungsgeschehen. Wir kommen von Ostern her, von Karfreitag. Und wir wissen aus den Berichten der Bibel, was für eine tiefe Hoffnungslosigkeit sich in den Herzen der Jünger breit gemacht hat. Sie hatten eine furchtbare Angst vor den Juden. Und damit meinten sie die Herrschaftsklasse der Juden, die hohen Priester und Schriftgelehrten. Sie schlossen sich ein, sie verkrochen sich vor Angst. Wir wissen von den Emmaus-Jüngern, wie furchtbar niedergeschlagen und enttäuscht sie waren. Sie gingen weg aus Jerusalem. Wir wissen von der tiefen Depression des Thomas, der zu den anderen Jüngern sagte: Ich glaube euch kein Wort, dass ihr den Herrn gesehen habt. Er war sowas von tief deprimiert. Er konnte es nicht, er wollte es nicht glauben. Er war gar nicht in der Lage, es zu glauben. Er hat gesagt: Ich lasse mich nicht mehr verletzen. Er, Thomas, der gesagt hat: Lasst uns mit ihm nach Jerusalem gehen und mit ihm sterben. Und nun ist Jesus ohne ihn gestorben. Er war zutiefst verletzt, zutiefst enttäuscht, deprimiert bis ins Letzte. Und die Hoffnung des ganzen jüdischen Volkes auf den Messias war erstorben. Sie haben ja Jesus gesehen, wie er gestorben ist am Kreuz. Sie haben ja dieses furchtbare Geschehen miterlebt. Die Bibel sagt, sie schlugen an ihre Brust und gingen heim, das jüdische Volk. Der Kreuzestod Jesu war nicht im Verborgenen geschehen, sondern in aller Öffentlichkeit. Es war der geistige Zusammenbruch der ganzen jüdischen Hoffnung auf den Messias. Ich kann mich noch gut entsinnen, ich bin Jahrgang 49, ungefähr ab 52, 53 setzten die ersten Erinnerungen ein, bei mir persönlich, wie die Alten immer vom Zusammenbruch sprachen. Sie kamen ja gerade daher, 45, ja, der Zusammenbruch. Sie sprachen auch vom Krieg, sicher, aber hauptsächlich vom Zusammenbruch. Alles brach zusammen in Deutschland. Die Häuser sowieso, die Straßen, die Kultur, die Hoffnung der Menschen, alles, alles hoffnungslos zusammengebrochen. So ungefähr muss man sich das auch vorstellen im jüdischen Volk damals. Alles kaputt, die Hoffnung. Man sagt ja immer so schön, die Hoffnung stirbt als Letztes. Aber die Hoffnung war auch gestorben. Und das. Und wir wissen von den Emmaus-Jüngern, obwohl der Herr ihnen viele prophetische Worte zu seinem Sterben und Auferstehen gegeben hatten, sie konnten es nicht fassen. Sie konnten nichts mehr verstehen. Es war alles unverständlich für sie. Kennen wir solche Situationen in unserem Leben auch? Dass unser Lebensschicksal uns völlig unverständlich ist. Obwohl wir so viel Wort Gottes, so viel Prophezeiung, so viel Bibeln haben, so viel Zusagen und trotzdem verstehen wir nichts mehr, gar nichts mehr. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte, sagten sie zu dem mysteriösen Fremdling auf dem Weg nach Emmaus. Und sie blieben niedergeschlagen stehen, als er sie fragte: Wovon redet ihr? Aber die Begegnung mit dem Herrn gab ihnen neue Hoffnung, neuen Glauben, neues Verständnis des Wortes Gottes. Und genauso will der Herr auch dich immer wieder aufrichten, damit Freude das Herz erfüllt und dein Zeugnis wieder kraftvoll und lebendig wird. Die Erscheinung des auferstandenen Herrn und sein Anhauchen mit dem Heiligen Geist, was er den Elf dann nachher zuteil werden ließ, das half ihnen, die Wartezeit bis zur vollständigen Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten zu überstehen. Und in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist uns auch manches berichtet. In dieser Zeit lehrte der Herr seine Jünger im Gespräch mit Petrus zum Beispiel die wunderbare und großartige Wahrheit der Liebe, auf die es einzig und allein ankommt. In Johannes 21, Vers 15 fragt der Herr den Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er nimmt da indirekt Bezug auf Petrus, der sagt: Und wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Ja? Petrus, Mund immer vorweg. Starkes Bekenntnis: Ich verlasse dich nicht. Und wie schmählich und wie kläglich hat er den Herrn verleugnet. Und deswegen fragt der Herr: Liebst du mich mehr als diese? Im Vers 16 wiederholt er die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und im Vers 17 noch einmal, zum dritten Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und damit nahm er auch Bezug auf die dreifache Verleugnung, indem er ihn dreimal fragte: Hast du mich lieb? Diese dreifache Frage nach der Liebe zu ihm ist nicht nur für Petrus von Bedeutung. Jesus selbst, und das habe ich vorhin vorgelesen, in Johannes 14, Jesus selbst öffnet diese Frage, die er an Simon Petrus richtet, hinaus für alle, die seine Jünger waren und noch sein werden. Die Frage nach der Liebe, die öffnet der Herr für alle, die sich Christen nennen. Er sagt in Vers 23: Wenn jemand mich liebt, und damit sind alle gemeint. Die Liebe zu Jesus drücken wir nicht allein im Singen des Liedes aus: Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Gerne natürlich singen wir Glaubenslieder, die Liebe zu Jesus ausdrücken. Aber, ihr lieben Geschwister, das kann nicht alles sein. Jesus sagt in Vers 23: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Liebe zu Jesus ist nicht vorrangig ein Gefühl. Liebe zu Jesus ist nicht vorrangig ein Bekenntnis. Liebe zu Jesus ist nicht vorrangig ein inbrünstig gesungenes Lied, sondern Liebe zu Jesus ist ein brennendes Herz für Christus. Ein treues Festhalten am Wort Gottes. Sein Wort halten ist Ausdruck der Liebe. Was heißt denn das, sein Wort halten? Sein Wort halten heißt, dass sein Wort für mein persönliches Christenleben eine ganz entscheidende und grundlegende Bedeutung hat. Sein Wort halten heißt, sein Wort aufnehmen. Lesen. Täglich die persönliche Andacht haben. Sein Wort halten heißt, in der Ehe, wenn uns eine Ehe geschenkt ist, gemeinsam das Wort Gottes lesen. Sein Wort halten heißt, mit der Familie, wenn mir eine Familie geschenkt ist, wenn ich Kinder habe, mit den Kindern das Wort Gottes lesen. Ihnen das Wort Gottes nahe bringen. Sein Wort halten heißt, für die Gemeinde sich auf dieses Wort zu beziehen. Auf das ganze Wort, auf das vollständige Wort, auf die ganze Bibel. Die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Und Jesus sagt an einer Stelle, kein Jota, kein Strichlein des Wortes Gottes wird vergehen oder ist vergänglich. Jedes Wort, jede Aussage, jeder Satz hat in der Bibel grundsätzliche Bedeutung. Sein Wort halten heißt, für eine Gemeinde sich zu diesem Wort zu stellen und dieses Wort zu lieben, zu ehren, zu achten. Sein Wort halten heißt, in der Hitze der weltlichen Angriffe mit seinem Wort zu argumentieren. Wenn die Welt, die Menschen, die Gott nicht kennen, ihren Lebensstil uns vorgeben wollen und ihre Moralgesetze uns vorgeben wollen und ihr praktisches Verhalten für uns als Christen zum Maßstab machen wollen, da mit dem Wort Gottes gegenzuhalten. Und ich sage ganz bewusst gegenzuhalten. Denn diese Welt, die Gedanken in der Welt, die Gottlosigkeit und das fleischliche Wesen können Gott nicht gefallen. Und wir können davon ausgehen, dass die Lebensumstände, die Kultur, das, was das Zusammenleben der Menschen ausmacht, von dieser Welt nicht richtig beantwortet wird, sondern nur vom Gottes Wort. Sein Wort halten heißt, das gegen das Wesen der Welt zu stellen und das Herz zuzumachen für das Wesen der Welt und das Herz aufzumachen für Gottes Wort, für das, was sein Wort sagt und meint. Wer das wirklich und von ganzem Herzen im Glauben will, auf das Angebot Gottes, seines Wortes, auf das Kreuz von Golgatha, das Ausdruck der Liebe Jesu Christi in der totalen Hingabe für eine verlorene Menschheit ist. Wer das wirklich will, der sagt, ja, Herr Jesus, ich will deine Erlösung annehmen. Vergib mir meine Sünden. Du sollst mein Herr sein. Danke, lieber Vater, dass ich jetzt dein Kind bin. Im Annehmen der Liebe Gottes und in der Sündenvergebung schenkt Gott mir seinen Heiligen Geist. Das heißt, Gott selbst schenkt sich mir. Gott selbst ist die Liebe. Gott selbst ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist ist in mir und versiegelt mich. Und dieses Siegel ist äußerlich erkennbar. Das heißt, wenn man uns nicht die Art und das Wesen des Heiligen Geistes ansieht, ist mit unserem Christentum irgendetwas verkehrt. Das Siegel ist immer von außen erkennbar. Und wenn ich von außen nicht erkennbar bin als einer, der Christus nachfolgt und sein Wort hält, ist in meinem Christenleben etwas verkehrt. Dieses Siegel weist mich als vor aller Welt als Eigentum, als besonderes Eigentum Gottes aus. So wie Gott selbst von absoluter Heiligkeit ist, so sollen auch wir heilig sein. Und wir sind es auch durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Gott schenkt in der Entscheidung für Gott den Heiligen Geist ins Herz und bezeugt damit, du bist heilig, du bist versiegelt. Du bist jetzt anders, du bist jetzt neu, du bist eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, ein neues Wesen, eine ganz neue Art. Für uns alle, für dich und mich, kommt es darauf an, diese geschenkte Heiligkeit dem wirklichen Sein in unserem Leben anzupassen. So wie du und ich bist, so wie wir sind, dem anzupassen, was uns geschenkt ist. Also Gott schenkt dir die Gotteskindschaft. Gott macht dich heilig, er schenkt dir Heiligkeit, aber es ist unsere Aufgabe, durch Reinigung, durch Vergebung, durch Buße und Umkehr zum Herrn in Heiligung zu wachsen. Das heißt, unser wirkliches Sein dem geschenkten Grundzustand anzupassen. Das ist der Weg der Heiligung. Das ist ein lebenslanger Prozess. Dieser Prozess beginnt mit der Bekehrung und endet mit der Verherrlichung. Gott selbst wird diesen Prozess, der Herr Jesus Christus selbst, wird diesen Prozess der Heiligung vollenden, indem er uns den neuen Auferstehungsleib schenkt. Dann ist der Prozess zu Ende. Oder wenn wir sterben und bei ihm in der Ewigkeit ankommen. Aber bis dahin haben wir zu tun. So lange, wie wir über diese Erde gehen, wird es an uns in täglicher Abwendung von Sünde, nämlich in Buße und Hinwendung zu Gott, in Heiligung und Reinigung, ist es an uns, das zu tun und Christus wirklich und ganz praktisch die Herrschaft in meinem Leben einzuräumen. Und auch wenn wir das jeden Tag immer wieder tun, werden wir mit diesem Prozess nie fertig. Er wird nie in unserem Leben abgeschlossen sein, sondern er wird von Christus selbst beendet, abgeschlossen, vollkommen gemacht. Jesus spricht zu Petrus in Johannes 13, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Der Herr Jesus gibt hier keine Ratschläge zur Körperhygiene, sondern er meint die ständige und tägliche Reinigung des Herzens, der Sinne, der Gedanken, der Worte, der Einstellungen und der Taten von der Sünde. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber auch im Kapitel 12, Vers 1, deshalb nun lasst uns auch jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Darauf kommt es an, immer und immer wieder im Gebet, täglich die Sünde vor Gott abzugeben, Vergebung anzunehmen, Gottes Wort aufzunehmen, das heißt hören wie heute und lesen in meiner persönlichen Andacht und zu tun. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Um es halten zu können, muss ich es kennen. Um es kennenzulernen, muss ich lesen und hören. Wenn ich es kenne, kommt es darauf an, es anzunehmen. Annehmen heißt Gottes Wort glauben und verinnerlichen. Heißt annehmen im Herzen. Wenn ich es kenne und annehme, dann kommt es darauf an, dem Wort auch zu gehorchen. Kennen, annehmen, gehorchen. Und wenn ich dem Wort gehorche, dann vertraue ich ihm, dass es gut für mich ist und dann tue ich es auch. Das ist der Weg, den uns die Schrift zeigt. Mit der Bekehrung allein ist es nicht getan. Zu Jesu vollständigem Erlösungswerk gehört Bekehrung und Heiligung. Auch im Herzen des Tschechers am Kreuz, der ja nun keine Chance mehr hatte zur Heiligung, sah Jesus die Bereitschaft dazu. Er sah die Bereitschaft, mit dem Alten vollkommen zu brechen, vollständig umzukehren, Jesus nachzufolgen. Und wenn es nur die wenigen Minuten waren, die ihm am Kreuz noch verblieben. Er hat sich dem Herrn vollkommen unterworfen. Und das genügte dem Herrn. Er sah in das Herz des Schächers. Er konnte ihm daraufhin das Paradies, das heißt die Erlösung, zusagen. Sieht Jesus auch in deinem Herzen die vollständige Bereitschaft, ihm zu gehorchen? Die vollständige Bereitschaft, ihm nachzufolgen? Die vollständige Bereitschaft, ihm zu dienen? Sie ist der Schlüssel zum Himmelreich, diese Bereitschaft. Sie ist der Schlüssel zum Erkennen der Liebe des Vaters. Ja, mehr noch. Wir werden zu ihm kommen, sagt der Herr, und Wohnung bei ihm machen. Paulus sagt in Epheser 2, 21 ein sehr schönes Wort. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Du und ich, Wohnung Gottes. Gott selbst, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gott in seiner dreifachen Erscheinungsform, in seiner heiligen Dreieinigkeit, will in dir und mir wohnen. Nicht mal zu Besuch kommen am Sonntag in Form von frommen Gefühlen und dann die Woche mache ich, wie ich will. Gott will in dir wohnen, von Sonntag bis Sonntag. Ist Größeres noch vorstellbar? Ist noch mehr Herrlichkeit denkbar? Nicht der Mensch kommt zu Gott, sondern Gott kommt zum Menschen und nimmt Wohnung. Zu Pfingsten war in Jerusalem die Geburtsstunde der Gemeinde. Wir haben das heute schon gehört. Und der Geist Gottes erfüllte die Jüngerschar. 3000 Menschen bekehrten sich zu Gott, zu Christus. Und die Urgemeinde war entstanden durch Gottes machtvolles Handeln. Von dort aus breitete sich die Gemeinde in alle Welt aus, bis hier nach Bützow. Die Kraft und Gaben des Heiligen Geistes Gottes, prophetisches Wort und die alles überwindende Liebe Jesu erfüllte die Herzen aller Gläubigen. Leid und Verfolgung, Tod und Terror mussten damals und müssen heute dazu dienen, dass die Gemeinde wuchs und weiter wächst und weiter wachsen wird. Das Blut der Märtyrer war und ist der Same der wachsenden Gemeinde, bis die Vollzahl erreicht ist. Und was passiert dann, wenn die Vollzahl erreicht ist? Was passiert dann? Genau. Dann kommt der Herr. Die Vollzahl erreicht ist, kommt der Herr. Bis dahin müssen auch wir noch einiges durchstehen. Angriffe von außen, wenn wir mal in die Welt schauen, in die Länder, wo Verfolgung, Vertreibung, Folter, Tod, Krieg, Angst und Terror herrschen. Oder wenn wir auf uns selber sehen, in unser sogenanntes Abendland, Angriffe von innen, Wohlstand, Sattheit, Trägheit, Ungehorsam dem Wort, Verdrehung und Leugnung der Wahrheit, Verführung und Selbstverwirklichung. Ich frage mich manchmal, was ist eigentlich schlimmer? Fragt ihr euch das auch manchmal? Auf der einen Seite geht es uns äußerlich gut, aber die Kirchen, die Gemeinden verfaulen von innen her. Und die anderen, denen geht es schlecht, aber die sind innerlich gesünder, sie werden aber von außen fürchterlich drangsaliert. Wir haben den Beistand, den der Vater uns gab. Wir haben diesen Beistand, damit wir an alles erinnert werden, was Jesus uns gesagt hat. Wir haben diesen Beistand, damit wir seinen Frieden haben. Wir haben diesen Beistand, damit wir in seinem Frieden leben können und wirken können. Wir haben diesen Beistand der Versiegelung bis zum Wiederkommen des Herrn. Denn am Siegel des Heiligen Geistes wirst du und ich erkannt werden, ob wir bei der Entrückung dabei sind. Paulus sagt es ganz klar, wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung hin. Und am Siegel des Heiligen Geistes wird erkannt, ob du zu Gott gehörst. Das ist die wunderbare Botschaft von Pfingsten 2015. Sie gilt der ganzen, der weltweiten Gemeinde. Und sie gilt auch jedem Einzelnen. Und sie gilt auch dir, liebe Schwester Johanna Franzke, die du heute in so schöner, segensreicher Weise gesegnet wurdest schon. Weißt du eigentlich, was der Name Johanna bedeutet? Richtig. Und das ist ein sehr schöner Name. Johanna ist nämlich die weibliche Form von Johannes. Kennst du einen Johannes? Ja? Namensverwandtschaft, ne? Gott ist gnädig, Johanna. Und Namen haben auch Bedeutung. Deine Eltern haben aus gutem Grund dir diesen Namen gegeben. Gott ist gnädig. Und meine Eltern haben mir diesen Namen auch oft gegeben. Gott ist gnädig. Meine Eltern haben damit etwas gewollt, was ich in meinem Leben erfahren soll. Gott ist gnädig. Und deine Eltern haben gewollt, dass du erfährst, Gott ist gnädig in deinem Leben. Du kannst alles vergessen, was du gelernt hast. Aber vergiss nie, dass Gott dich lieb hat. Und weil er dich lieb hat, ist er dir gnädig. in jeder Lebenssituation. Erfahre in deinem Leben die Bedeutung deines Namens. Lass das Wort Gottes nie aus den Augen. Sei dir immer der Liebe Jesu bewusst, der dich lieb hat und dich erlöst hat. Ihr Lieben, Kinder und Jugendliche verstehen diese Botschaft der Liebe Jesu sehr gut. Sie können das ganz genau erfassen. Da bin ich mir ganz sicher. Ein jugendliches Herz kann sehr gut verstehen, wenn es heißt, Gott hat mich lieb. Johanna, wenn du Christus, Gott, den Vater lieb hast und diese Liebe niemals verlierst, wirst du in den Himmel kommen. Das verspricht dir die Bibel. Und das verspricht uns Gottes Wort. Wenn wir die Liebe zu Jesus so ausdrücken, wie ich versucht habe, das jetzt vom Wort Gottes her zu erklären. Liebe ist kein Gefühl. Lasst euch nicht täuschen. Liebe ist auch Gefühl, aber nicht nur. Liebe ist vor allen Dingen Gehorsam. Brennendes Herz für Gott, für Christus. Gehorsam seinem Wort und seinem Willen. So sagt Jesus. So definiert Jesus die Liebe. Sein Wort annehmen, ihm gehorchen und es tun. Amen.